Julian stellt sich jetzt wahrscheinlich, wenn ich so in deinen Kopf gucke, vermutlich so eine alte Kanone vor, wie früher auf so Schiffen, wo dann vorne so eine Kugel reinkommt und da wird dann Gulasch reingedrückt und jemand zündet das hinten an, da fliegt einfach Gulasch quer durch die Luft.
Soll ich sagen, was ich mir wirklich vorgestellt habe?
Nein, bitte ja.
Markus, was hast du denn eigentlich letzte Woche gemacht?
Offen gestanden habe ich keine Ahnung, sag du es mir. Du hast den Kalender in der Hand, Thomas.
Kaum sind Ferien, weißt du nicht mehr, was du gemacht hast.
Ja,
letzte Woche war noch gar kein Ferien.
Das ist die sogenannte Ferienamnesie, wer kennt sie nicht, ja. Ja, ich würde sagen, erzähl du doch mal ein bisschen was ich gemacht habe. Ich hab jetzt ernsthaft den Kalender nicht greifbar. Ich kann jetzt gar nicht aus dem Geiste heraus.
Ich habe mich gerade im Kalender verlaufen, aber was ich noch auswendig weiß, ist, dass du diese Woche Montag einen Termin hattest in Kirn.
Ja, genau. Ich war in Kirn bei der Straßenmeisterei. Man muss es korrigieren. Das ist nicht die Straßenmeisterei, sondern es ist die Masterstraßenmeisterei. Hallo Julian übrigens auch.
Hallo Markus, hallo Thomas. Ich war mit dabei am Montag.
Deswegen habe ich dich gerade angeguckt. Genau, wir beide waren in Kirn bei der Masterstraßenmeisterei. Das ist ja ein Berufsbild oder ein Berufszweig oder ein unternehmerischer Zweig. Na, nicht unternehmerischer, sondern eher ein tätiger Zweig, der sich im Winter vor allen Dingen immer deutlich macht auf den Straßen, den man im Sommer vielleicht gar nicht so sehr auf der Agenda hat. Aber auch im Sommer machen die natürlich richtig, richtig viel. Es geht um den Straßenverkehr, es geht um die Straßen. Ja, und dann war für mich mal klar, ich will die Straßenmeisterei mal besuchen, will mich mal über die Arbeit informieren und mal reinhören. Und ja, da gab es ja auch interessante und lange und sehr intensive Gespräche.
Das stimmt.
Was macht denn die Straßenmeisterei im Sommer?
Also im Sommer vor allen Dingen gucken, dass die Straßen nicht zuwachsen. Also da ist das Thema Mähen und Mulchen ist ein sehr großes. Gibt es auch topmoderne Geräte. Wir haben, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, einen Mulcher gesehen, den konnte man mit einer Fernbedienung fahren. Also musst du nicht mehr händisch.
Also ausschließlich, ne? Also
ausschließlich.
Der hatte keinen Sitz.
Genau, also auch kein Aufsitz mehr, ja, oder so, sondern wirklich das so wie so ein, ich habe schon gefragt, ob man damit auch so Bomben entschärfen kann oder sowas, weil das sieht aus wie diese Teile, mit denen du dann irgendwie dich Gefahrenzonen nähern kannst. Und das kannst du wohl mit einer Fernbedienung steuern. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so leicht. Ja, man muss sich da auch schulen lassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, um auch körperliche Arbeit so ein bisschen zu reduzieren, weil wir haben auch die Alternative gesehen. Das ist dann sozusagen der Mulcher noch mit zwei großen Griffen und dann einmal bitte im Hang, weiß nicht, wie viel Kilometer lang fahren. Macht keinen Spaß, kann ich mir vorstellen.
Ich würde total gerne so ein Gerät mal steuern.
Ja.
Habe ich mir gedacht.
Ja. Hast du denn zu Hause vielleicht auch Wiesenfläche, wo sich das auch lohnen würde bei dir?
Aber da wäre ich in 3 Minuten fertig. Der könnte, glaube ich, gar nicht wenden. Aber cooles Gerät. Also mitunter war das eins der interessanten Dinge, die Gerätschaften zu sehen. Aber auch das Gespräch vor Ort war ja durchaus interessant. Ne? Mhm. Da gab es die eine oder andere Stimme, die etwas lauter war, aber im Großen und Ganzen hatte ich das Gefühl, dass das sehr willkommen war, dass ein Politiker, ein Abgeordneter mal vor Ort mit den Menschen sitzt, die da arbeiten und sich interessiert.
Den Eindruck hatte ich auch und das ist ja ein Eindruck, der eigentlich immer, also jetzt nicht nur bei der Straßenmeisterei, sondern immer ja entsteht, wenn man irgendwo ist und mit Leuten ins Gespräch kommt, ob das Schulklassen sind oder ob das jetzt Betriebe sind, die ich besuche, was auch immer. Es ist immer schön, wenn Leute das honorieren und am Ende auch eines Gesprächs ein schöner, fester Händedruck einem zugereicht wird. Nach auch einer sehr intensiven Debatte, das kann man an der Stelle, glaube ich, soweit sagen, und ein herzliches Dankeschön auch damit verbunden ist, dann weiß man, das war nicht ganz falsch, sich vor Ort blicken zu lassen. Und deswegen sehe ich das als Motivation auch natürlich weiterhin, verschiedene Institutionen und Betriebe zu besuchen. Da ist auch jetzt ein bisschen was geplant. Wir haben heute Morgen gerade noch mal ein bisschen den Feinschliff gemacht. Wir wollen ein bisschen, oder ich will mich auch ein bisschen um das Thema des Handwerks kümmern und mich informieren. Ja.
Du hast aber nicht nur Handwerkstermine gehabt, sondern in deiner Eigenschaft als Haushalts- und finanzpolitischer Sprecher auch Termine gehabt, die für viele Leute wahrscheinlich ein bisschen langweiliger klingen, als mit einem ferngesteuerten Mulcher zu fahren.
Du warst
bei der Rechnungsprüfungskommission.
Genau, du meinst den Aufenthalt in Speyer beim Landesrechnungshof.
Aufenthalt in Speyer, das klingt gut, ja.
Beim Landesrechnungshof, das ist ein jährliches Prozedere tatsächlich, genau. Also 2 Tage in Speyer, 1 Tag in Mainz, dann nochmal in den Ausschussräumlichkeiten. Da tagte die Rechnungsprüfungskommission. Vereinfacht gesagt geht es einfach darum zu kontrollieren, hat die Landesregierung für das Jahr 2023, also die Jahresrechnung 2023, alles richtig gemacht. passt das alles? Können wir die Landesregierung entlasten? Können wir auch den Landesrechnungshof übrigens entlasten? Auch der hängt da mit drin in der Prüfung. Und am Ende geht es natürlich auch um den Jahresbericht des Landesrechnungshofes, der sich sozusagen im Jahresbericht 2025 wieder mal die einzelnen Häuser angesehen hat, Vorgänge aus einzelnen Häusern, und dazu dann die Regierung befragt hat. Und auch der Landtag dann voraussichtlich gewisse Beschlussfassungen treffen wird, in denen die Landesregierung aufgefordert wird, Dinge zu tun, nochmal zu berichten. Also das ist ein ganz wichtiges Kontrollinstrument für das Parlament, aber am Ende natürlich damit auch für die Öffentlichkeit. Wurde mit unseren Steuergeldern, wurde mit den verfügbaren Haushaltsmitteln im Jahr 2023 alles richtig gemacht. Und ja, das war die Tagung der Rechnungsprüfungskommission.
Wie setzt sie sich zusammen?
Da werden die Rechnungsprüfungskommission selbst ist sozusagen ein Unterausschuss des Haushalts- und Finanzausschusses, hängt also formaljuristisch am Haushalts- und Finanzausschuss. Und aus dem Haushalts- und Finanzausschuss werden von jeder Fraktion Ausschussmitglieder benannt für diese RPK, das ist die Abkürzung. Und so sind im Grunde die Mehrheitsverhältnisse des großen Landtagsplenums auch in dieser Rechnungsprüfungskommission gewahrt. Mit teilnehmen tun natürlich der Landesrechnungshof selbst, der ja den Bericht erstellt hat und der auch die Prüfpunkte dann auf das Tapetchen bringt. Selbstverständlich ist die Landtagsverwaltung dabei, die das alles dokumentiert, und auch der protokollarische Dienst, der das sozusagen alles mit aufnotiert, dass auch bloß nichts falsch verstanden wird und auch die Abstimmungen richtig notiert sind. Und natürlich die Landesregierung dann mit den jeweiligen Staatssekretären aus den angesprochenen Häusern, die dann in diesen zwei Tagen sozusagen sich die Türklinke in die Hand geben und Rede und Antwort stehen. Auch natürlich Rede und Antwort stehen den Abgeordneten gegenüber, die dann zu einzelnen Punkten Fragen haben.
Also so, wie man das auch aus der Kommunalpolitik kennt, mit entsprechenden Rechnungsprüfungen nur fürs Land.
Genau, im Grunde so ein bisschen wie der Rechnungsprüfungsausschuss in der Kommune. So ist es dann auf Landesebene eben die Rechnungsprüfungskommission als Unterausschuss des Haushalts- und Finanzausschusses. Über die Beratung selbst übrigens darf ich gar nichts erzählen, denn tatsächlich tagt die Rechnungsprüfungskommission komplett nicht öffentlich. Das heißt, alles, was dort besprochen wird, ist erstmal nicht öffentlich. Das mündet am Ende in einem Bericht unseres Vorsitzenden der Rechnungsprüfungskommission. Das ist der Kollege von der CDU, der Christoph Reichert. An dieser Stelle auch nochmal herzliche Grüße. Und der Christoph Reichert wird dann sozusagen diese Sache in den Haushalts- und Finanzausschuss bringen, und im HUFA werden wir dann eine Beschlussempfehlung für den Landtag fertigen. Und so sind wir dann am Ende irgendwann noch in diesem Jahr im Landtagsplenum, wo 101 Abgeordnete dann nochmal über die Jahresrechnung 2023 beraten und beschließen.
Und in derselben Woche, jetzt muss ich überlegen, das war die letzte Woche, hattet ihr auch Plenarsitzung?
Also wir haben die zwei wichtigsten Gesetze, die wir dort auf der Agenda hatten, waren sehr kontroverse Gesetze. Das Landesklimaschutzgesetz und das Landesjagdgesetz. Das waren zwei Gesetze, die wir jetzt noch vor der Sommerpause im Plenum im Juli noch beschlossen haben.
Was steht denn drin im Landesjagdgesetz?
Naja, im Wesentlichen, Thomas, geht es bei dem Landesjagdgesetz um eine Abwägung. Wie immer in der Politik. Es geht um eine Abwägung einmal um den Schutz des Waldes und auch um den Tierschutz. Und im Wesentlichen ist das Kernproblem, dass die Verjüngung des Waldes, also das Nachwachsen von jungen Bäumen, vor allen Dingen auch durch einen Wildverbiss stark beeinträchtigt ist. Also dass Wildtiere einfach sehr viele kleine junge Bäume zerstören durch den Wildverbiss. Und man jetzt mit dem Landesjagdgesetz eine Möglichkeit geschaffen hat, dass die Bejagung einfach dann auch ausgeweitet werden kann, dort, wo es notwendig ist, um sozusagen dem Wald eine Chance zu geben, nachzuwachsen.
Das Problem kenne ich auch aus meiner kommunalpolitischen Erfahrung. Wir haben natürlich in Rheinhessen jetzt keine großen Wälder, aber wir haben Bäume und wir haben auch Wild. Und bei uns kann man sich dann vielleicht mal noch behelfen, indem man ein kleines Gebiet, das aufgeforstet werden soll, einzäunt oder die Bäume entsprechend schützt. Natürlich müssen bei uns auch die Jäger aktiv werden, aber ich kann mir dann vorstellen, in einer Gegend wie hier im Wahlkreis, wo es so viel Wald gibt, da wird man nicht mit Zäunen wird man nicht weit kommen. Da müssen die Jäger sich irgendwie drum kümmern. Wie soll das denn dann ablaufen?
Ja, erstmal muss man sagen, das wird ja nicht im Gesetz pauschal geregelt, wie jetzt zu bejagen ist und was da am Ende für die Jäger im Hochsitz zu entscheiden ist, sondern das wird ja vor Ort mit den Waldbesitzern besprochen. Also die Jäger besprechen sich im Wesentlichen mit den Waldbesitzern, stellen Pläne auf, Abschusspläne, und versuchen dann auf diesem Weg auch den individuellen Schutz des Waldes vor Ort auch zu bewerten. Also es geht nicht darum, pauschal im Land Rheinland-Pfalz irgendwie jetzt die Abschussquote per se zu erhöhen, sondern am Ende geht es darum, dass die Jäger vor Ort mit den entsprechenden Waldbesitzern sich abstimmen. Und das ist ja auch ganz individuell. Also der Wildverbiss ist ja sicher im Land Rheinland-Pfalz nicht an jeder Stelle gleich und auch nicht gleich hoch. Und diesem Umstand wird man eben dadurch gerecht, dass man es vor Ort auch löst. Aber dort, wo erhebliche Schäden im Wald einfach vorhanden sind durch den Wildverbiss, muss es natürlich eine Möglichkeit geben, dieser Sache Einhalt zu gebieten. Weil dafür ist einfach der Wald auch zu wichtig. Das muss man auch klar sehen. Es geht am Ende um Klimaschutz, es geht um Resilienz auch des Waldes, Artenvielfalt, das gesunde Wachstum eines Waldes. Und wir wissen, dass der Wald ja am Ende auch ein wichtiger Akteur ist, um CO2 zu binden, auch gerade im Pflanzenwachstum. Oder nur da, das ist ja der im Grunde der wesentliche grüne Effekt des Waldes. Und das kann er natürlich nicht, wenn ständig die Triebe bei jungen Bäumen abgefressen werden. Besonders übrigens auch das Abstimmungsverhalten, also nicht das Verhalten mit Blick auf die Mehrheiten, sondern das Verfahren, so hätte ich sagen müssen, das Abstimmungsverfahren. Denn es wurde nicht nur mit klassischem Handzeichen abgestimmt über das Landesjagdgesetz, sondern tatsächlich in einer sogenannten namentlichen Abstimmung.
Und was hat es damit auf sich? Warum?
Namentliche Abstimmung heißt im Wesentlichen nur, dass dokumentiert wird, welcher Abgeordnete sich wie verhalten hat bei der Abstimmung. Und das wird einfach gemacht, indem wir so Kärtchen ziehen aus unserer Schublade. Also wer mal den Landtag besucht hat, sieht, dort wo wir sitzen, haben wir so eine kleine Schublade.
Das ist der Ureinsatzzweck.
Die mit den Gummibärchen, genau. Und neben den Gummibärchen liegt eine blaue Karte, mit der hat es was ganz anderes auf sich. Und es liegt ein kleiner Umschlag drin, der ist auch versiegelt. Dort findet man rote, grüne und gelbe Kärtchen. Rot heißt Nein, grün heißt Ja und gelb heißt Enthaltung. Und je nachdem, wie ich mich dann bei einer namentlichen Abstimmung positioniere, muss ich das entsprechende Kärtchen einwerfen. Da ist dann mein Name drauf und so kann man am Ende auf der Seite des Landtages, auch im Protokoll, genau entnehmen, welcher Abgeordnete hat dem Gesetz zugestimmt, wer hat es abgelehnt und wer hat sich enthalten.
Und warum wird das manchmal gemacht und manchmal nicht?
Die Opposition will damit natürlich ein Stück weit den Druck auf die einzelnen Abgeordneten erhöhen, weil damit natürlich ausdrücklich dokumentiert ist, ob ein Abgeordneter sich in irgendeine Richtung verhalten hat. Meines Erachtens ist dieses Schwert gar nicht so scharf, wie man das vielleicht wertet, weil am Ende ist ja klar, selbst wenn wir alle die Hand heben, ist ja auch klar, dass Markus Stein für das Gesetz gestimmt hat. Also ich habe jetzt in meinen 6 Jahren Landtag es noch nicht erlebt, dass ein Abgeordneter aus der Regierungskoalition die Hand gegen die ursprünglich vereinbarte Mehrheit einer Ampelkoalition gehoben hat. Und die namentliche Abstimmung ist ein bisschen aufwendiger für den Landtag. Und sie dokumentiert eigentlich nur etwas, was ohnehin schon klar ist. Also ich hätte ja auch die Hand gehoben normalerweise beim Landesjagdgesetz, auch ohne namentliche Abstimmung. Da wäre auch klar gewesen, dass ich dafür gestimmt habe. Also gut, es ist ein Instrument, mit dem die Opposition das nochmal explizit dokumentieren lassen kann, welche Abgeordnete wie abgestimmt
haben. In Gemeinderäten kommt es ja öfter vor, dass Fraktionen nicht geschlossen abstimmen. Mhm. Das ist im Landtag eher unüblich, ne?
Wir sind ja, also zumindest, ich kann jetzt nur sprechen für die Regierungskoalition. Wir sind ja die gute Ampel. Das heißt, bei uns gilt noch der vereinbarte Weg und auch der vereinbarte Kompromiss, der ja auch Ergebnis ist. Das Händeheben in einer Koalition ist ja das Ergebnis einer langen Diskussion im Vorhinein. Und deswegen habe ich es bisher noch nicht erlebt, und das soll bitte auch so bleiben, dass diese Ampelkoalition, diese 3 Koalitionspartner in Rheinland-Pfalz natürlich auch geschlossen nach außen hin abstimmen und auftreten.
Man kann das natürlich in verschiedene Richtungen lesen, was du da sagst. Man kann das ja interpretieren als: Es gibt Fraktionszwang, ihr habt als frei gewählte Abgeordnete gar keine eigene Entscheidungsmacht, ihr macht einfach das, was die Partei vorgibt. So kann man das ja lesen.
So würde man es populistisch vorwerfen, aber ich kann ja sagen, das Gegenteil ist der Fall, weil ich bei allen Entscheidungen, die wir treffen, ja weiß, dass wir die Entscheidung nicht blindlings hinnehmen, sondern wir als einer von 3 Koalitionspartnern mit unseren Partnern auf Augenhöhe diese Themen diskutieren, uns abstimmen und uns dann auf einen Weg begeben. Und ich kann guten Gewissens, in dem Fall jetzt meinen Kollegen Nico Steinbach, vertrauen, der ganz tief in dieser Materie drinsteckt und uns natürlich in der Fraktion auch an jeder Stelle immer wieder auch Rede und Antwort stand und ich somit immer das Gefühl hatte, dieses Thema ist aus Sicht unserer Fraktion gut betreut und auch gut abgewogen. Und dann kann man am Ende guten Gewissens seine Hand heben für ein Gesetz, das man vielleicht thematisch nicht in der Tiefe selbst mitbegleitet hat, aber wo ich genau weiß, das wurde von unseren Fachpolitikerinnen und Politikern begleitet, im jeweiligen Ausschuss, auch in der COA. Und dann kann man guten Gewissens die Hand heben. Das ist Vertrauen. Das würde ich am Ende in den Vordergrund dieser Koalition stellen. Und das ist was Gutes. Und das sieht man in Rheinland-Pfalz. Ich glaube, genau das hätte man in Berlin vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal sehen sollen.
Das hat seine Vorteile, wenn man Fachleute dabei hat, die sich auch hauptberuflich um sowas kümmern. Das ist der Unterschied vielleicht zu Gemeinderäten, wo in der Regel niemand so in einem Thema drin ist, wie ihr das im Landtag seid, einfach aus Zeitgründen.
Ja. Der Vorteil ist einer großen Fraktion, dass sie sich in einem Landtag natürlich auch die Aufgaben aufteilen kann. Ja, also ich würde behaupten, wenn ich das Thema der Haushalts- und Finanzpolitik bearbeite in der Fraktion, vertrauen mir meine 38 Kolleginnen und Kollegen, dass ich da keinen groben Unfug mache. Und wenn ich meiner Fraktion, meinen Kolleginnen und Kollegen sage, hier kann man getrost zustimmen und auch meine Fraktionsvorsitzende das ja auch weiß, die übrigens ja auch selbst Mitglied ist im HUFA, dann vertraut man darauf. Und genauso ist es eben auch mit anderen. Ich weiß nicht, ob auf der kommunalen Ebene es überall gängiger Usus ist, dass sich innerhalb von Ratsfraktionen Menschen mit einzelnen Themen beschäftigen. In der Verwaltung ja, aber in so einem Gemeinderat tendenziell weniger. Und das macht es natürlich in einem Landtag einfacher, weil man weiß, es gibt Menschen, Kolleginnen und Kollegen, die sich um ganz spezielle Themen kümmern. Und dann darf man sich am Ende ein Stück weit auch darauf verlassen. Aber das entbindet nicht von der Pflicht, sich selbst auch mit den Themen zu beschäftigen. Ich für mich kann zum Beispiel sagen, dass ich ja mit der Kreisjägerschaft hier bei mir in der Region auch zu dem Landesjagdgesetz immer wieder mal in Kontakt war. Also ich bin jetzt auch nicht so blindlings zu sagen, ich höre jetzt nur auf das, was irgendwie der Nico Steinbach mir sagt, sondern natürlich bilde ich mir auch eine eigene Meinung und gehe auch in den Austausch mit Leuten vor Ort, auch in meinem Wahlkreis, in unserem Wahlkreis. Und da habe ich natürlich auch die Kritik vernommen, hier bei einer Veranstaltung um die Ecke im Kaisersaal in Sobernheim war auch zum Beispiel eine gute Gelegenheit, sich darüber zu unterhalten. Und das fließt natürlich mit ein, auch in die Abwägung. Aber auch das, und das will ich an der Stelle auch klar sagen, fließt ja dann mit in die politische Bewertung in einer Fraktion. So wie ich mit der Kreisjägerschaft hier in der Region im Kontakt stand, standen ja auch Kolleginnen und Kollegen anderer Wahlkreise im Kontakt. Und das wird natürlich ja dann auch wieder in die Fraktion getragen. Und das fließt dann am Ende auch in die fachpolitische Bewertung mit ein. Ist das, was wir da in Mainz machen wollen, gut oder ist es schlecht oder ist es okay? Und so hat man den Kompromiss erarbeitet. Also man kann uns nicht vorwerfen, dass wir einfach nur irgendeiner Linie von irgendeiner Partei folgen, sondern diese Dinge werden intensiv vorberaten und am Ende auch gemeinschaftlich entschieden.
Lass uns bei fachpolitischen Themen bleiben und über Haushalt und Finanzen sprechen. Da gab es auch interessante Entscheidungen, auch für Rheinland-Pfalz, auch für die Kommunen. Mhm. Es gab eine Ministerpräsidentenkonferenz, da bei der auch der Alexander Schweizer, unser MP, vor Ort war und auch, ich glaube, auch Doris Ahn, unsere Finanzministerin. Was hat es damit auf sich?
Also da ist wirklich viel passiert auf der Ebene. Also wir haben ja ganz oft über das Thema Schuldenbremse, Sondervermögen schon gesprochen mit der Regierungskoalition in Berlin. Gibt es ja jetzt einige finanzpolitische neue Elemente. Also vereinfacht gesagt sollen ja 100 Milliarden Euro an die Bundesländer ausgeschüttet werden für Aufgaben der Länder und der Kommunen. Und von diesen 100 Milliarden erhalten wir tatsächlich auch einen nicht unerheblichen Anteil. Das sind etwas mehr über 4 Milliarden Euro, die wir bekommen in Rheinland-Pfalz. Und dass wir dieses Geld bekommen und dass vor allen Dingen auch finanzpolitisch einiges verhindert wurde, auf was normalerweise sehr negative Auswirkungen gehabt hätte für die Länder und unsere Gemeinden. Das ist in besonderem Maße ein Verdienst von Doris Ahnen, unserer Finanzministerin, und natürlich auch Alexander Schweizer, unserem Ministerpräsident. Ich will kurz erklären, worum es geht. Man will in Berlin die Wirtschaft stärken durch entsprechende Investitionsoffensiven und durch entsprechende Anreize für die Wirtschaft. Ein Anreiz, um ein Beispiel zu nennen, da wird es schön deutlich, ist, dass man zum Beispiel eine degressive Abschreibung für Unternehmen einführt, die es den Unternehmen ermöglicht, Investitionen, hohe Investitionen, die angefallen sind, direkt frühzeitig mit hohen Abschreibungsraten abzuschreiben. Das entlastet die Unternehmen im Bereich der Gewerbesteuer. Und wer die Gewerbesteuer kennt...
Das heißt, durch die hohen Abschreibungen... Ja. Wird jetzt in den nächsten Jahren weniger Gewerbesteuer anfallen.
Richtig, genau, weil ja die Abschreibungen sozusagen als Aufwand eines Unternehmens steuerlich dann berücksichtigt werden und das natürlich den Gewinn schmälert und damit natürlich die Gewerbesteuerlast für die Unternehmen. Und wenn Unternehmen weniger Gewerbesteuer zahlen, führt das dazu, dass vor allen Dingen oder fast ausschließlich unsere Kommunen weniger Geld haben. Also die Entscheidung in Berlin hätte dann Auswirkungen gehabt auf die Finanzen der Kommunen. Und dass das nicht passiert und dass da, sagen wir mal, auch auf politischer Ebene sehr viel Einfluss genommen wurde und auch am Ende ein Kompromiss erzielt wurde, der das wegkompensiert und eben nicht diese Lastenausgleich komplett auf dem Rücken der Kommunen und der Länder erfolgt. Das ist ein Verdienst von Doris Ahn und Alexander Schweizer. Das kann man auch ganz selbstbewusst als Rheinland-Pfälzer sagen. Da haben die beiden wirklich eine wichtige Rolle gespielt.
Das ist auch, also vielleicht kann ich das bestätigen, einfach mit der Beobachtung, dass über diese Problematik in meiner Wahrnehmung, vielleicht lag es auch an mir, kaum bis gar nicht gesprochen wurde, als klar war, dass diese Superabschreibung so kommen sollen. Man sagt, ja, ist gut für die Unternehmen, kurbelt die Wirtschaft an, aber dass, wenn die weniger Steuern zahlen, natürlich auch irgendwer weniger Steuern einnimmt, das stand zumindest nicht im Vordergrund. Also das hätte bestimmt der eine oder andere mich eingeschlossen zu lange übersehen.
Thomas, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Finanzpolitik nichts ist, was jetzt jeder jeden Tag sich umfassend in den Kopf hämmert. Und die Auswirkungen einer finanzpolitischen Entscheidung, einer steuerrechtlichen Entscheidung in Berlin natürlich bei den Fachleuten relativ schnell im Kopf ist und relativ präsent ist, aber in der breiten Öffentlichkeit nicht. Mhm. Das ist ja immer wieder das Problem, dass du mit solchen Themen nicht unbedingt die Seiten füllst in den Zeitungen. Das wäre uns vielleicht irgendwann auf die Füße gefallen politisch, weil dann irgendjemand gesagt hätte, sag mal, habt ihr eigentlich nicht gesehen, dass den Kommunen, die vor Ort Kitas bauen müssen und die vor Ort das örtliche Zusammenleben am Laufen halten müssen, dass denen dann wieder Gewerbesteuereinnahmen fehlen. Das sind eben so Punkte, da muss man frühzeitig wach sein. Das war Doris Ahn sofort, das war Alexander Schweizer sofort. Ich kann mich noch gut an seine Aussage erinnern, dass er gesagt hat, es braucht einen fairen Lastenausgleich. Also das Ziel in Berlin ist völlig unumstritten klar. Man muss die Wirtschaft stärken. Wir brauchen Planungssicherheit. Wir brauchen für unsere Wirtschaft zum Erhalt der Arbeitsplätze am Ende eine ganz klare, wichtige Botschaft. Ja, aber die Frage, wer am Ende die Zeche zahlt, die muss natürlich sehr frühzeitig auch bewertet sein. Und das hat man. Und man kann jetzt eben durch eine finanzpolitische Entscheidung in Berlin auch zumindest mal davon ausgehen, dass die Belastungen nicht so hoch sind, wie sie ursprünglich angesehen waren. Worauf wir eigentlich hinaus wollten, Thomas, und das war ja deine Frage, ist aber dieses Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro. Da wird jetzt nochmal in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres für mich auch als Haushaltspolitiker nochmal einiges an Arbeit zukommen. Wir werden uns im Landtag Rheinland-Pfalz nämlich mit genau drei Gesetzen beschäftigen. Wir werden erstmal einen Nachtragshaushalt machen, dazu kann ich vielleicht gleich nochmal was sagen. Wir werden dann das Sondervermögensgesetz machen, wir werden also das Geld, was wir von Berlin bekommen, in einem Sondervermögen in Rheinland-Pfalz bündeln und dann dort für entsprechende Zwecke auch zur Verfügung stellen. Da geht es im Wesentlichen um Aufgaben, die das Land wahrnimmt, aber auch, und das war Alexander Schweizer auch von Anfang an sehr wichtig, auch die Kommunen. Ja, es geht also darum, dass die Gelder, die wir erhalten aus Berlin, dann auch auf Augenhöhe mit den Kommunen gemeinsam besprochen werden. Da sitzen dann, praktisch sieht das so aus, wohl die kommunalen Spitzenverbände ganz sicher mit der Landesregierung zusammen und da wird sich sehr intensiv darüber ausgetauscht, wofür man Geld braucht. Da fällt den Kommunen ganz bestimmt auch sehr viel ein. Das Land braucht natürlich auch Geld für eigene Dinge, aber da wird es einen mit Sicherheit gut ausgewogenen Kompromiss geben, sodass beide auch mit geradem Haupt nach außen treten können und sagen können, wir kriegen von Berlin Geld. Und das bleibt nicht alles im Landeshaushalt, sondern das geht auch eben zu großen Teilen dann an die Kommunen. Darauf freue ich mich. Das ist ein wichtiges Signal an die Gemeinden und an unser Land. Und dann werden wir noch den Finanzausgleich reformieren, also das Landesfinanzausgleichsgesetz. Das hängt aber unmittelbar zusammen mit dem Nachtragshaushalt, den ich eben angesprochen habe.
Und was hat es mit dem auf sich? Ganz dumm gefragt, was ist ein Nachtragshaushalt?
Im Wesentlichen ist der Nachtragshaushalt einfach eine Anpassung der Budgetplanung aufgrund von sich ergebenden Veränderungen. Also irgendwas passiert
und das könnt ihr das einfach so machen.
Einfach so nicht. Du brauchst eine Mehrheit im Landtag. Das heißt, der Landtag beschließt über den Landeshaushalt und auch über etwaige Nachträge. Und so wird das dann auch bei diesem Nachtragshaushalt sein, der beide Jahre betrifft, das Jahr 25 und das Jahr 26. Jetzt kann man sich fragen, was ist denn eigentlich die Veränderung? Warum jetzt ein Nachtrag? Naja, die Veränderung ist tatsächlich eine positive. Wir wollen aus dem Landeshaushalt, aus der Haushaltssicherungsrücklage des Landes 600 Millionen Euro entnehmen, 300 Millionen Euro für das Jahr 2025 und nochmal 300 Millionen Euro für das Jahr 2026, um den kommunalen Finanzausgleich, das ist ein in diesem Podcast sehr oft gefallener Begriff, um den kommunalen Finanzausgleich, um genau diese Summen zu erhöhen. Also ganz einfach gesagt, um den Kommunen im Jahr 25 und 26 300 Millionen Euro mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Weil wir sehen, dass die Kommunen erhebliche Aufwendungen haben, die einfach auch vor massiven Problemen stehen. Und wir als Land natürlich schon sehen, dass wir irgendwie im Bereich des Machbaren unsere Kommunen unterstützen wollen. Und das tun wir jetzt mit diesem Nachtragshaushalt.
Und ihr werdet dann noch diskutieren, wie das aufgeteilt wird.
Genau, also das wird über einen eigenen Verteilschlüssel verteilt, dieses Geld. Da sollen vor allen Dingen die Gemeinden profitieren, die hohe Soziallasten haben. Also insbesondere die Landkreise, die kreisfreien Städte und natürlich auch die großen kreisangehörigen Städte, beispielsweise mit einem eigenen Jugendamt, wie wir das in Bad Kreuznach kennen.
Es könnte also passieren, dass die Kreisumlage für die Ortsgemeinden sinkt.
Das wäre ein mittelbarer Effekt. Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, zu bewerten, was das jetzt im Einzelfall für die Kreisumlagen bedeutet. Also für die Frage, wie viel Geld muss aus den Gemeinden in dem jeweiligen Landkreis weiterhin an den Kreis gezahlt werden, ob die sinkt oder ob die nur konstant bleibt. Das muss man dann natürlich am Ende individuell sehen. Das sind eigene Berechnungen. Aber ja, natürlich. Wenn ein Landkreis mehr Geld vom Land bekommt, kann er dann auch natürlich die Last in Richtung der Kommunen dadurch kompensieren. Und das ist am Ende auch für den kreisangehörigen Raum eine ganz wichtige Entscheidung. Ja.
Es gab in den letzten Tagen wieder endlich wieder Regenfälle und nicht diese scheiß Hitze. Und jetzt ist diese Flut in Texas in den Medien, ja, die uns in Rheinland-Pfalz auch an was erinnert.
Ja.
Jetzt bist du auch Feuerwehrmann hier vor Ort. Vielleicht hast du das ein bisschen auf dem Plan. Einfach die Frage, wie ist es denn mit den Sachen Flutschutz, also Hochwasserschutz, Katastrophenschutz vorangekommen in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren, auch hier auf kommunaler Ebene?
Ja, da ist viel, viel passiert, wie ich meine. Also man muss beim Hochwasserschutz erstmal klarstellen, der Hochwasserschutz zum Schutz des eigenen Hauses und der eigenen Liegenschaft ist erstmal Individualsache. Es ist nicht vorrangig die Aufgabe des Staates, durch riesige bauliche Maßnahmen eine komplette Ortslage zu schützen. Das kann der Staat einfach nicht, weil es Unmengen an Geld auch auffrisst. Das heißt, die Frage, ob ich Rückschlagventile habe, die mein Haus davor schützen, dass zum Beispiel über die Kanalisation, über die Abwasserleitung Wasser in das Haus gepumpt wird, das ist so der Klassiker, ne? Also kommt irgendwie eine Hochwasserlage und dann drückt sich aus der Toilette beispielsweise heraus das Wasser durch die Abwasserleitung dann ins Haus. Die Frage, ob mein Keller gegen Überflutung geschützt ist oder nicht, das ist eine Frage, die muss ich erstmal als Eigentümer meiner eigenen Liegenschaft selbst lösen. Aber dort, wo das öffentliche Interesse am Hochwasserschutz überwiegt, müssen natürlich die Kommunen dann auch durch entsprechende Vorsorge und entsprechende Maßnahmen dann auch dazu beitragen, dass Hochwasser verhindert werden. Was ich sagen kann, ist, aus Sicht der Blaulichtfamilie ist massiv viel passiert. Wartfähige Fahrzeuge im Katastrophenschutz und in der Feuerwehr, die speziell auch sich mit dem Thema Hochwasserschutz auskennen, allradfähige Fahrzeuge. Das alles sind Themen, die natürlich da auch mit Blick auf das Ahrtal schon eine ganz massive Rolle spielen. Das ist am Ende auch eine kommunale Aufgabe, aber ich habe den Eindruck, dass die Katastrophenschutzbehörden und auch die Rettungsdienstbehörden, dass die das Thema Hochwasserschutz und die Frage, wie man da aufgestellt ist, massiv nach vorne gebracht haben. Aber klar, das Ahrtal zeigt uns, dass die Ereignisse, die passieren können, in der Spontanität und in der Härte so massiv sein können, dass wir natürlich nicht sagen können, wir legen uns jetzt entspannt zurück und alles ist super und das wird jetzt schon irgendwie nie wieder passieren, sondern wir müssen natürlich auch gerade mit Blick auf den Hochwasserschutz auch das weiter im Blick haben. Aber da passiert viel, das kann ich sagen. Und im Ahrtal selbst, das ist ja wirklich eine Tragödie, die wir nie wieder vergessen werden. Und ich habe genauso wie du auch, als ich das von Texas gehört habe, sofort an das Ahrtal gedacht. Da gab es jetzt eine nette Zeitschrift, oben liegt sie, über den Wiederaufbau, was da bislang passiert ist. Da fließt richtig viel Geld rein und das ist nichts, was man loben muss, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber was ich sagen will, ist, da wird auch viel Geld schon mittlerweile umgesetzt, auch in reale Projekte und es geht voran im Ahrtal. Das ist etwas, was mich sehr, sehr freut und ich glaube, die Menschen da oben, das ist das Mindeste, was man tun kann, ist, denen das Gefühl zu geben, jawohl, der Aufbau geht voran. Ob damit alle Ängste beseitigt sind, das ist eine andere Frage. Ich denke immer, mein Gott, wenn Menschen aus dem Ahrtal jetzt die Situation in Texas sehen.
Das wollte ich gerade sagen, das wird ja immer wieder irgendwo passieren.
Ja. Ja.
Da kann man sich nur so gut aufstellen wie irgend möglich. Und deswegen kam mir die Frage, als ich die Bilder gesehen habe. Also ich weiß, bei uns in der VG, in der ich wohne, gibt es ja auch entsprechende Hochwasserschutzkonzepte, die da erarbeitet oder umgesetzt werden. Von daher denke ich schon, dass da viel passiert, aber es ist so wenig greifbar. Also du als Feuerwehrmann hast da irgendwie einen direkteren Draht dazu, denke ich. Vielleicht auch als Landtagsabgeordneter, aber so als Bürger, der in dem Bereich nicht unterwegs ist.
Das Problem beim Wasser ist meines Erachtens nach wie vor, und das habe ich auch als Feuerwehrmann immer wieder erlebt, man unterschätzt Wasser. Wir haben ein großes Problem darin, dass Menschen in Wasser nicht so eine Gefahr sehen wie beispielsweise vor Feuer oder vor Sturm.
Mhm.
Ich meine, Wasser ist mit die gefährlichste Art und Weise, wie Naturereignisse sich auswirken können. Da ist auch immer noch viel Arbeit auch in der Aufklärung nötig.
Ja.
Da muss man vor Ort auch den Kindern beispielsweise sagen, was kann passieren, wenn Hochwasser irgendwo eintritt. Türen, die sich nicht mehr öffnen lassen und da brauchst nicht viel Wasser im Keller, bis eine Tür nicht mehr zu öffnen ist, weil einfach der Wasserdruck so hoch ist, dass die Tür zu ist.
Mhm.
Die ist verriegelt und verrammelt, da kommt nichts mehr rein und nichts mehr raus. Das muss man alles mal wissen, um zu verstehen, dass man zum Beispiel bei Starkregenereignissen eben sich nicht im Keller aufhält, um noch die letzten Habseligkeiten schnell rauszuholen, wenn man Angst hat, dass die alten Fotoalben nass werden. Ich meine, klar, da hängen vielleicht Erinnerungen dran, aber es ist akute Lebensgefahr, wenn man sich bei Starkregenereignissen und solchen Situationen beispielsweise in Kellerräumen aufhält. Da ist es einfach wichtig zu sensibilisieren und die Bevölkerung auch aufzuklären. Das ist was aber vor Ort auch durchaus passiert. Und das ist die schönste Art und Weise, sich darin auch weiterzubilden und zu lernen, ist, sich zum Beispiel auch in der Blaulichtfamilie zu engagieren im Ehrenamt. Also an dieser Stelle kleinen Werbeblock, das nehme ich mir jetzt mal raus, auch als Abgeordneter für unsere Blaulichtfamilie. Ob das die Feuerwehr ist, ob das die Rettungsdienste sind, ob es der THW ist, was auch immer. Sich zu engagieren, hilft natürlich auch in der Vorbereitung und dem Schutz gegen solche Maßnahmen, weil am Ende braucht es auch Leute, die Sandsäcke schippen, und es braucht Leute, die rote Autos mit blauen Lichtern oben drauf fahren und die sich darum kümmern, dass Menschen aus Gefahrensituationen geholt werden und dass auch das Eigentum und das Vermögen geschützt ist. Also ein Engagement in einer Feuerwehr vor Ort in der Heimatgemeinde ist was unglaublich Wertvolles und viel effektiver als vielleicht irgendein Regenrückhaltebecken, das man irgendwo für teures Geld baut und das dann vielleicht doch nicht bei der Hochwasserlage wirklich beansprucht wird. Da will ich echt mal einen Werbeblock loswerden. Es gibt freiwillige Feuerwehren und es gibt auch das THW und viele, viele andere Institutionen, die DLRG, die sicher auch froh ist über jederlei Unterstützung, gerade dort, wo Uferlagen sind, also hier an der Nahe oder am Rhein. Engagiert man sich dort, hilft man natürlich auch, solchen Situationen Herr zu werden, weil am Ende brauchen wir Personal, dass sich auch darum kümmert, dass solche Gefahrenlagen abgearbeitet werden.
Kann man bei der Blaulichtfamilie einen Funkerschein machen? Over?
Also over ist ja Militärsprache bei den US-Streitkräften.
Ich habe keine Ahnung.
Wir haben kommen bei uns tatsächlich, kommen und Ende. Ja, also Sprechfunk ist eins natürlich der Themen, die man in der Blaulichtfamilie dann mitnimmt. Das ist dann der offizielle BOS-Funk, also der Funk für die Behörden öffentlicher Sicherheit und Ordnung. Den Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, THW, Bundeswehr, also verschiedene Institutionen nutzen. Aber das ist eine wichtige Ausbildung, klar, die man durchläuft. Die habe ich auch selbst durchlaufen. Damals noch analog, lieber Julian. Ja. Das war noch der Analogfunk mit den guten alten 2-Meter- und 4-Meter-Bandgeräten. Mittlerweile alles digital. Aber die Art und Weise, wie man funkt, hat sich im Wesentlichen nicht verändert. Gibt da auch technische Erneuerungen, aber das gehört dazu zur Ausbildung, ja klar.
Spannend.
Wichtigste Frage zum Schluss. Habt ihr eine Gulaschkanone?
Nee, wir in der Einheit nicht, aber auf Kreisebene mit Sicherheit. Ja, ja. Also
eine was? Wenn das kein, weiß nicht, was du, hast du nur die Gulaschkanone gehört?
Julia glaubt, das war eine Gulaschkanone. Ich kann mir vorstellen, was Julian jetzt gerade in seinem Kopf an Bildern generiert, wie eine Gulaschkanone aussieht. Julian glaubt, das ist so eine.
Wie so ein KI, wo du irgendeinen Bullshit-Prompt gibst.
Ja, stimmt.
So ein Gen-Mode-Shield. Genau, jetzt kommt. Ja. Julian stellt sich jetzt wahrscheinlich, wenn ich so in deinen Kopf gucke, vermutlich so eine alte Kanone vor, wie früher auf so Schiffen, wo dann vorne so eine Kugel reinkommt und da wird dann Gulasch reingedrückt und jemand zündet das hinten an, da fliegt einfach Gulasch quer durch die Luft.
Soll ich sagen, was ich mir wirklich vorgestellt habe?
Nein, bitte ja.
Nein. Es gibt ja diese Stangen, an denen die Feuerwehrmenschen runterrutschen vom.
Also bei den Berufsfeuerwehren ist das so, ja. Genau. Bei uns in den Freiwilligen nicht.
Ja, ja, und ich habe mir vorgestellt, dass man eben nicht auf dem Boden landet, sondern in einem großen Gulaschtopf.
Auch interessant.
Aber das ist schon näher an dem, was es tatsächlich ist.
Eine Gulaschkanone ist im Wesentlichen nichts anderes als ein riesiger Kochtopf, in dem Gulasch produziert wird, ja, um die Mannschaft zu verpflegen, okay, vor Ort, wenn natürlich Einsatzlagen sind, die auch mehrtägig dauern, also oder mehrstündig sind, aber natürlich auch bei anderen Ereignissen, wie zum Beispiel Zeltlagern, die eine Jugendfeuerwehr macht und ähnlichem. Also statt der Erbsensuppe gibt es auch manchmal gutes Essen, auch bei der Feuerwehr.
Ach, Erbsensuppe kann auch lecker sein.
Kann auch lecker sein, das stimmt allerdings, ja. Genau. Ja, wir starten so langsam aber sicher in Richtung Sommerpause. Themen gibt's genug. Wie gesagt, ich werde noch ein bisschen unterwegs sein, werde noch den einen oder anderen Termin machen. Für mich geht's dann erstmal nach Kroatien. Ich fahre ans Meer mit meiner Familie und vielen Freunden, bin also dann auch mal für ein paar Tage nicht im Lande. Aber
du fährst?
Ich fahre tatsächlich, ja.
Oh, Respekt.
Ja, das ist auch ein langer, langer Weg. Ich habe auch Respekt davor. Das ist, ich glaube, der längste Weg, den ich dann jemals gefahren bin. Das sind, ich meine, so etwa 1100 Kilometer, die ich da fahren darf. Mhm. Nicht ich alleine, meine Frau zum Glück ist auch dabei und wir wechseln uns dann natürlich ab. Aber ja, fahren ist da an der Stelle das Mittel der Wahl. Ja, klar. Lange Fahrt.
Aber elektrisch dann?
Nee, tatsächlich nicht. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass ich es nicht elektrisch machen würde, sondern das Problem ist, mein Auto hat keine Dachreling. Der Hyundai, den Ioniq, den ich fahre, und ich brauche ein Auto mit Dachreling. Ja. Und deswegen musste ich mir einen Mietwagen holen. Aber jetzt ist halt eben die Auswahl mit elektrischen Fahrzeugen beim Mietwagen nicht allzu groß. Und deswegen ist es jetzt tatsächlich auf, ich glaube, ein Hybrid ich meine, es wäre ein Hybrid gefallen und möglicherweise sogar nur ein Verbrenner. Aber ja, irgendwie runterkommen muss ich ja.
Mich hätte nur interessiert, ob du, wenn es elektrisch wäre, ob du die Range Anxiety hast, also ob du...
Nö. Ich hätte überhaupt kein Problem, also wirklich nicht. Also ja. Ich bin jetzt oft genug in Urlaub gefahren mit dem vollelektrischen Fahrzeug, mit zwei verschiedenen vollelektrischen Fahrzeugen mit der Familie. Wir waren in Holland an der Nordsee, wir waren in Tirol, also in Österreich unten, wir waren in verschiedensten Ecken, auch alles so etwa 800, 900 Kilometer entfernt. Das lässt sich alles machen, auch mit der E-Mobilität. Also diese Angst, die da geschürt wird, kann ich nicht teilen. Ich habe noch nie die Situation gehabt, irgendwo nicht anzukommen oder irgendeine Ladesäule nicht zu erreichen. Ja. Klar, besser geht immer, aber die Ängste kann ich definitiv widerlegen.
Es soll Leute geben, die auch mit Verbrennern schon mal liegen geblieben sind.
Ja, auch das passiert natürlich. Ich meine, klar, es ist jeden Kilometer, den man ohne den Ausstoß von CO2-Emissionen hinter sich bringt, ist ein guter Kilometer. Aber nun, die Flotte von Betrieben, bei denen man sich Wagen mieten kann, ist halt eben noch nicht so ausgebaut, dass es da jetzt auch verfügbare Fahrzeuge gibt. Ich meine, man muss auch sehen, ich bin da 2 Wochen unterwegs. Das muss ja auch ein Fahrzeug finden, das dann verfügbar ist und auch entsprechenden Platz bietet. Wir sind zu viert dann auch mit den Kindern, mit Gepäck und allem. Und deswegen ist zum Beispiel das Thema Dachreling für die Träger, die ich habe zu Hause, ist halt einfach was Wichtiges, damit ich diese ominöse Dachbox da oben auf das Dach kriege.
Ja klar, also, verständlich. Ja. Ein Verbrennerfahrer hatte mir gestern gesagt, er vergisst hin und wieder zu tanken, weil er weiß, wenn die Tankanzeige schon im gefährlichen Bereich ist, hat er noch 60 Kilometer. Also nimmt er sie nicht ernst.
Und dann, das kenne ich schon mal von vielen Autofahrern.
Genau, dann hatte ich mir gedacht, die Lösung wäre es doch, wenn es ab dieser Schwelle nach Zufallsprinzip ist zwischen 30 und 60 Kilometer und du weißt es halt gar nicht, wie lange du noch fahren kannst.
An alle verbrennerfahrenden Zuhörenden da draußen, wenn ihr Beschwerden habt mit Blick auf diesen Podcast, bitte an...
Gerne.
Das macht dann Julian direkt persönlich.
Na klar, kein Problem. Ich habe kein Auto.
Okay.
Nächste Folge dann über Lastenfahrräder.
Sehr genau. Gerne. Ich habe sogar ein rotes.
Das können wir gerne mal machen. Das ist ja ein Thema, was immer belächelt wird. Aber lass uns doch mal über Lastenräder reden. Da habe ich kein Problem mit. Gerne. Ansonsten euch eine schöne Sommerzeit, ihr zwei. Auch ihr habt mal Urlaub. Das sei euch auch gegönnt. Vielen Dank für das letzte halbe Jahr. Und wir starten in die zweite Jahreshälfte. Und euch da draußen, die ihr dazu hört, eine gute Zeit. Erholt euch alle gut. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen die Zeit genießen. Nicht jeder hat übrigens auch das Geld und die Mittel, in Urlaub zu fahren. Habe ich gerade heute Morgen wieder gelesen. Das ist auch ein sehr trauriger Umstand, wie ich finde. Für die Menschen, die das nicht können, trotzdem nur die allerbesten Wünsche und eine ruhige Sommerzeit. Ja, im Kreise der Liebsten. Bleibt gesund und munter. Und wir hören uns dann nach der Sommerpause in der nächsten Folge. Macht's gut.
Ciao, Markus.
Bis bald.